Sacharja, der vorletzte Buch im Alten Testament nach unserer Zählung, ein hochspannendes Buch, aber auch ein Buch, was voller unterschiedlicher Diskussionen, ein Buch, das nicht leicht zu verstehen ist und doch ein Buch, das uns gegeben ist zur Lehre und zur Unterweisung, zur Rechtweisung und dass wir lernen, all die Gerechtigkeit. Wir wollen uns mit diesem Buch beschäftigen und ja, ein bisschen einen schnellen Durchlauf, ein Durchrauschen durch dieses Buch. Es gibt viele Details, auf die wir nicht eingehen können. Und doch hoffe ich, dass so ein Gesamtüberblick ein bisschen ein Empfinden dafür gibt, was ist hier so, was sind die Schwerpunkte, worum geht es in diesem Buch, was für viele auch so in der persönlichen Bibellese einfach erstmal schwer zu verstehen ist, schwer zu greifen ist. Nun, Sacharja. Sacharja bedeutet, der Herr erinnert sich oder der Herr gedenkt. Und er lebte im 6. Jahrhundert vor Christus. Er war gemeinsam mit Haggai tätig. Wir erfahren im Buch Esther und Nehemia von Sacharja, wie er zusammen mit Haggai nun das Volk, das zurückgekehrt ist aus Babylon, aus dem Exil, dass sie diese Leute wieder ermutigt haben, fortzufahren, den Tempel zu bauen. Wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt im letzten Monat, wo es bei Haggai darum ging. Die sind alle zurückgekehrt und es gab diese großartige Erwartung, jetzt wurden wir befreit, wir kommen zurück in das Land Israel und wir fangen an, den Tempel zu bauen. Und plötzlich kommen Probleme und Sorgen und plötzlich ist all das gar nicht so fantastisch, gar nicht so herrlich, wie sie gedacht haben. Es gibt so viele Bedrängnisse und Schwierigkeiten und plötzlich stoppt der Bau für mehrere Jahre und irgendwie ist jeder erstmal um sich selbst besorgt und guckt mal, wie er sein eigenes Haus bauen kann und irgendwie auch der ganze Tempelbau, das ist alles gar nicht so herrlich, wie sie sich das vorgestellt haben im Vergleich zu dem Tempel, den Salomo gebaut hat mit all dem Gold. Irgendwie hat das alles so ein anderes Format und sie sind sehr entmutigt. Und nun, Sacharja war einer dieser Propheten, die gesagt haben, dass der Tempel des Herrn muss gebaut werden. Und hier wird Gott Segen drauf geben. Da, wo wir uns damit beschäftigen und wo wir nicht nachlassen, auf den Herrn zu hoffen und ihm zu vertrauen und daran zu denken, er ist besorgt um uns, er gedenkt unser, er erinnert sich an all die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Lasst nicht nach, bleibt dran. Nun, was finden wir denn in dem Buch Sacharja? Nun, zum einen ist über ihn selbst nicht so viel mehr bekannt, als dass er eben ein Zeitgenosse von Haggai war. Er beschreibt sich selbst als den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos. Iddo war eine wichtige Priesterfamilie, die auch gleich in diesem ersten Schub aus Babylon mit Serubabel damals nach Israel zurückgekehrt ist. Und er war nun ein Enkel von dem Iddo und hier als Prophet tätig. Wir finden in den ersten 6 Versen, oder ich fange mal an, erstmal die Grobgliederung, die ersten 6 Kapitel, da geht es um Nachtvisionen. Also das Erste, was Sacharja im Grunde weitergibt in den ersten 6 Kapiteln, sind besondere Visionen, Prophezeiungen, Worte Gottes, die er bekommen hat, wahrscheinlich in einer Art Traum. Also des Nachts hat Gott ihm hier etwas gezeigt. Und er beginnt in den ersten 6 Versen mit einer einleitenden Aufruf zur Buße. Also er ruft das Volk auf, umzukehren von dem bisherigen Weg. Ja, sie Wie gesagt, sie sind angekommen, erstmal mit Elan, mit Hoffnung, und plötzlich haben sie nachgelassen. Plötzlich haben sie aufgehört zu bauen. Plötzlich haben sie irgendwie alles von sich gestreckt und gesagt, wir müssen jetzt erstmal um uns selber kümmern. Und hier ruft er auf, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten leben nicht, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Herrscharen vorhatte, nach unseren Wegen und unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Ein Aufruf zur Buße, er erinnert sie, eure Väter, die wurden ermahnt von den früheren Propheten. Und man sieht hier, Zacharja, er sieht sich als einer der letzten oder der späten Propheten, und er sieht sich in einer Reihe von anderen Propheten und sagt, ich verkündige euch genau das Gleiche, was auch die früheren Propheten gesprochen haben. Aber habt ihr je aus der Geschichte gelernt? Eure Väter, sie leben schon nicht mehr. Aber die Propheten haben gesagt, kehrt um, wendet euch zu Gott und er wird euch segnen. Und was haben sie getan? Nichts haben sie getan. Und sie wurden gerichtet und deswegen sind sie in die Gefangenschaft geführt worden. Und dann, als das Gericht eingetroffen ist, dann haben sie gesagt, ja, okay Gott, du hast genau das getan, was du gesagt hast. Du hast genau das auf uns kommen lassen, genauso wie du es gesagt hast. Und jetzt sagt Zacharja, Mensch, wollt ihr den gleichen Weg gehen wie eure Väter? Jetzt, wo es Schwierigkeiten gibt, jetzt, wo es Probleme gibt, wollt ihr alle Hoffnung fahren lassen und das Wort Gottes nicht mehr vertrauen und nur auf eure eigene Kraft setzen? Wollt ihr sein wie eure Väter? Nun, ich bin ein Prophet, genauso wie die Propheten eurer Väter. Und ich sage euch genau das Gleiche und ich rufe euch zu, kehrt um. Und wenn ihr umkehrt, dann wird Gott sich zu euch umkehren. Dann wird er sich zu euch neigen und euch segnen. Einleitende Buße. Aufruf zur Buße. Und dann finden wir Kapitel 2 von Anfang bis Kapitel 6, Vers 8, 8 Nachtvisionen. Ja, also hier die ganzen ersten Kapitel, vor allem diese 8 Nachtvisionen. Und wenn man die liest, die meisten von euch haben das jetzt in den letzten Tagen nochmal durchgelesen. Das sind merkwürdige Bilder, die erstmal nicht so ganz sofort verständlich sind, die nicht sofort greifbar sind. Und das Besondere bei Zacharja ist, die werden auch nicht in dem Buch selbst ausführlich erklärt. Es gibt einige Hinweise, einige Dinge, die genannt werden, aber es ist nicht so, nicht wie in manchen anderen Stellen, wo Gott jedes Detail sozusagen erklärt, sondern es bleibt ein bisschen rätselhaft. Und das erschwert die Erklärung natürlich. Doch es gibt eine Art Struktur und das halte ich für sehr hilfreich. Stellt euch mal vor, eine Zielscheibe, so eine runde Zielscheibe. Habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen, wo man mit Pfeil und Bogen oder mit Dartpfeilen drauf werfen kann. Es gibt unterschiedliche Kreise. Es gibt diese äußeren Kreise, die größer sind, und dann gibt es Kreise, die werden immer kleiner bis zum Zentrum. Und wenn man so will, sind diese 8 Nachtvisionen, sie gehen von außen nach innen. Und der erste und die 8. Vision behandeln ein gleiches Bild, ein gleiches Hauptthema. Und so geht es quasi immer weiter nach innen, immer die zweite und 7. und die 3. und die 6. Und so führt es langsam zu dem Hauptkern, zu dem Mittelpunkt. Also immer 2 Visionen behandeln, wenn man so will, ein Hauptthema, worum es Gott hier im Buch Zacharja geht. Der größte äußere Kreis, wenn man so will, von dieser Zielscheibe, er beinhaltet die erste Vision der Reiter und die 8. Vision der 4 Wagen, der 4 Pferdewagen. Und hier werden jeweils 4 verschiedenfarbige Pferde beschrieben. Und es geht um Gottes Handeln mit den Nationen der Erde. In beiden Visionen geht es darum, wie ist es eigentlich, was macht Gott mit den Ländern, mit den Nationen der ganzen Erde? Denn es scheint, die sind alle in Frieden, die genießen alle irgendwie so eine selbstgenügsame Ruhe. Denen geht es gut, während es doch Jerusalem schlecht geht. Und diese Visionen, die beschäftigen sich damit, Gott, siehst du das eigentlich? Handelst du da irgendwie? Bist du da irgendwie aktiv? Ist das in deinem Blickfeld? In der ersten Vision sind die Reiter Kundschafter. Und sie reiten hinaus in alle Welt und kommen wieder und geben Bericht darüber ab, was in der ganzen Welt unter den Nationen geschieht. Kommen von allen unterschiedlichen Richtungen. Und es zeigt hier, Gott weiß Bescheid. Er hat überall seine Leute, die ihm berichten, wenn man so will, wie ein König, der hinaussendet. Und nun kriegt er Report darüber, was ist bei den Nationen los. Und dann, in der achten Vision, fahren diese Pferde nicht mehr nur als Kundschafter aus, sondern in Kriegswagen. Als Kriegswagen fahren sie hinaus und man merkt, oh, Gott wird aktiv. Der Bericht, den er erhalten hat, er reagiert darauf und jetzt fahren sie hinaus, um Gottes Ratschluss über die Nationen auszuführen. Wunderbares Bild von der Souveränität Gottes, wie er alles in seiner Hand hat, wie alles in seiner Herrschaft ist. Der zweite Kreis betrifft die zweite Vision mit den Hörnern und den Handwerkern und die siebte Vision mit der Frau im Eva. Eva ist so eine Art Gefäß, eine Art Messbecher oder Messgefäß, eine Einheit von Gewicht. Und hier geht es um die Zerstörung der äußeren und inneren Feinde, die für die Zerstreuung verantwortlich waren. Ja, also es gibt zwei Kräfte oder zwei Faktoren, die dazu geführt haben, dass Israel zerstreut wurde. Und die Hörner sind die fremden Mächte, die anderen Nationen, die Israel bekämpft haben, die jetzt hier auf Gottes Befehl zerstört werden. Die Hörner, die so mächtig sind, und dann kommen Handwerker und zerstören die Hörner. Also die äußeren Feinde, Gott wird sie zerstören. Und auf Gottes Befehl wird auch die Gottlosigkeit selbst zerstört, im Symbol dieser Frau, die hinausgebracht wird nach Babylon, um dort gerichtet zu werden. Also die sozusagen diese innere Sünde, die Gottlosigkeit, das, was das Gericht Gottes über sie gebracht hat, das wird an den Ort des Gerichts gebracht und bleibt nicht in Jerusalem. Und anstatt in der Zerstreuung zu bleiben, zerstört Gott die Feinde und sammelt sein Volk und reinigt sein Volk. Der dritte Kreis besteht aus der dritten Vision einer Messung Jerusalems. Ein Mann mit einer Messschnur, mit einem Lot und der sechsten Vision von der fliegenden Schriftrolle. Die Verbindung ist, die Stadt Jerusalem, sie kann in der Vision nicht gemessen werden. Warum? Weil sie so bevölkert ist, so groß wird, dass man sie gar nicht mehr messen kann, dass man gar nicht mehr drum herum kommt. So zahlreich sollen die werden, die darin wohnen, dass es gar nicht mehr ausreicht, einfach nur außenrum zu messen. Es wird größer, es expandiert. Es ist nicht mehr zu messen. Und es ist aufgrund des reichen Segens, den Gott bringen wird. Die Schriftrolle, die ist aber gemessen. 20 mal 10 Ellen, so groß wie der Tempelvorhof. Also eine riesige, große Schriftrolle, exakt gemessen. Und darauf ist der Fluch genannt, der hinausgeht über die Fläche des ganzen Landes. Hier wird die Gesetzesübertretung gemessen. Hier wird Sünde gemessen. Der Fluch wird bemessen. Strafe für Sünde ist messbar und unwandelbar. Sie steht fest und sie schwebt in, sozusagen in der Luft. Und jeder wird gerichtet und sein Haus wird niedergerissen, aber Gott baut sein Haus mit Gnade. Ja, also auf der einen Seite unmessbarer Segen, aber auf der anderen Seite auch klar bemessenes Gericht. Ein klarer Maßstab für Sünde und für Gerechtigkeit. Die vierte und fünfte Vision, das ist nun das Herzstück. Ja, bei so einer Zielscheibe spricht man vom Bullseye, also dieser Mittelpunkt, das Zentrum, worum es geht. Und hier liegt auch die Betonung von diesen ersten acht Nachtvisionen. In der vierten Vision geht es um die Reinigung des hohen Priesters Joshua und in der fünften um eine Botschaft an Zerubbabel, in der ein Leuchter durch zwei Ölbäume gespeist wird. Hier geht es darum, Joshua, das war das priesterliche Amt, und Zerubbabel war ein Nachkomme der königlichen Linie, der davidischen Linie. Er ist, wird sozusagen, das königliche Amt wird durch ihn repräsentiert. Und durch Gottes Geist selbst wird Vergebung und der rechte Gottesdienst aufgerichtet. Ganz beeindruckende Szene von der Reinigung von Joshua. Selbst der hohe Priester ist so voller Unreinheit, dass er gar nicht vor Gott bestehen kann. Aber Gott reinigt ihn. Und dann der Tempeldienst, dieser Leuchter, das war eine Aufgabe von den Priestern, diese Lampen, diese brennend zu halten und nachzufüllen mit Öl. Und Gott zeigt an, ich selbst werde dafür sorgen, dass das Öl den Leuchter tränkt. Und zwar durch ein doppeltes Amt, durch das Priesteramt und durch das Königsamt, hier repräsentiert durch Joshua und Zerubbabel. Und nach diesen Nachtgesichtern gibt es eine tatsächliche historische Handlung. Aber diese historische Handlung ist eine Art Zeichenhandlung, die sozusagen eine Reaktion auf diese Nachtgesichte ist. Etwas, was das bestätigen soll. Und zwar ein ganz wunderbarer Abschnitt, Kapitel 6, Vers 9 bis 15, die Krönung Joshuas. Die Krönung Joshuas. Es wird eine Krone hergestellt. Die bringen Silber und Gold zusammen und es wird eine Krone hergestellt. Wo man erstmal denkt, das ist eine gefährliche Sache. Sie waren ja noch Vasallen unter dem Perserreich. Die waren ja nicht einfach, durften nicht einfach einen König krönen. Das wäre ja Rebellion. Sie hatten einen Statthalter. Ja? Aber nein, sie formen tatsächlich eine Krone. Doch diese wird nicht dem königlichen Nachkommen Zerubbabel aufgesetzt, sondern Joshua, dem Hohepriester. Und in einer Art Symbolhandlung wird diese Krone auf ihn gesetzt und dann wird diese Krone verwahrt im Tempel. Als Erinnerung für eine spätere Zeit. Ein Hinweis darauf, dass Gott plant, das Priesteramt und das Königsamt zusammenzubinden, zusammenzusetzen. Es soll ein königlicher Priester kommen. Nun, der zweite Abschnitt im Propheten Zacharja sind die Kapitel 7 und 8. Und es geht hier um die Frage nach dem Fasten, beziehungsweise die Frage nach dem wahren Gottesdienst. 2 Jahre nachdem Zacharja diese Nachtvisionen hatte, da erhält Zerubbabel eine ganz praktische Frage der Einwohner von Bethel, bezüglich des Fastens. Und wir müssen hier verstehen, die Juden, sie hatten 4 Fastzeiten in Verbindung mit dem Exil aufgerichtet. Fasten als Zeichen der Trauer, der Trübsal, der Betrübnis und auch der Buße. Im 4. Monat, da haben sie immer gedacht an die Eroberung Jerusalems und haben deswegen eine Fastenzeit eingerichtet. Im 5. Monat gab es eine Fastenzeit in Erinnerung an den Tag, als Jerusalem und der Tempel niedergebrannt wurden. Und dann im 7. Monat erinnerten sie sich an die Ermordung des Statthalters Gedalia, den Nebukadnezar eingesetzt hatte. Und im 10. Monat erinnerten sie sich an den Beginn der Belagerung Jerusalems, damals durch Nebukadnezar. Vier verschiedene Fastzeiten in Verbindung mit der Zerstörung des Tempels und dem Exil. Und die Einwohner fragten nun ganz konkret, also müssen wir eigentlich noch weiter fasten, wenn doch der Tempel schon wieder aufgebaut wird? Also wir haben jetzt schon echt einige Jahrzehnte gefastet und das immer eingehalten. Ist das jetzt noch notwendig oder jetzt ist doch schon, auch wenn es nicht ganz so herrlich ist, aber da ist doch schon wieder was im Aufbau. Sollen wir überhaupt noch weiter fasten? Ganz konkrete Frage. Und Sacharja antwortet im Auftrag Gottes mit einer Bußpredigt im Kapitel 7. Und er zeigt dem Volk auf, ihr fastet überhaupt nicht für Gott. Ihr fastet aus Selbstmitleid. Weil ihr euch nach einer besseren Situation für euch selbst wünscht. Darum fastet ihr. Aber ihr fastet nicht für Gott. Ihr fastet nicht wirklich aus einer geistlichen Gesinnung heraus. Und wenn ihr nach dem Fasten wieder esst, dann tut ihr das für euch und nicht für Gott. Also all das, was darauf folgt, auf das Fasten, das ist genauso selbstsüchtig wie je zuvor. Sie tun es nicht zur Ehre Gottes. Ihr Fasten ist ein geistloses Fasten. Es hat nichts mit einem Gottesdienst zu tun. Ziemlich harte Antwort auf diese Frage. Aber wieder erinnert Sacharja an die früheren Propheten und die Strafe, die es mit sich brachte. Kapitel 7, Vers 10 oder Vers 11. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schultern, machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören, und sie machten ihr Herz zu Diamant und die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Herrscharen durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. So kam ein großer Zorn auf beim Herrn der Herrscharen, und es geschah, wie er gerufen und sie nicht gehört haben, so werden sie rufen und ich werde nicht hören, spricht der Herr der Herrscharen. Also Sacharja, er sieht in dieser Frage die Wurzel von dieser gottlosen Haltung, die schon damals in den vorherigen Generationen geherrscht hat, wie sie nicht in rechter Weise geantwortet haben, nicht in rechter Weise verstanden haben, worum es eigentlich geht. Selbst nach all dieser Trübsal, selbst nach in diesen Zeiten des Fastens und des Trauerns. Aber er ermutigt sie dann auch im Kapitel 8 zur Tätigkeit und zum Gehorsam. Plötzlich wird es hier wie eine ganz neue Note. Plötzlich spricht Gott nicht mehr davon, nur was die früheren Generationen alles falsch gemacht haben. Jetzt im Kapitel 8 beginnt er und sagt, okay, ich werde euch mal sagen, was ich tun werde. Er spricht über sich selbst und er sagt, ich habe einen großen Eifer um mein Volk. Und nichts ist Gott zu groß oder zu wunderbar. Er kann wirken, er kann handeln. Und er erinnert auch an den Fortschritt, ja, auch schon an diese kleinen Dinge, die angefangen haben. Diesen Tag der kleinen Anfänge, den wir nicht verachten sollen. Und er verspricht, wenn sie weiter nun darauf achten, Gott zu dienen, und sich auszurichten auf das Wort Gottes, dann wird er die Arbeit segnen. Dann wird er Frucht schenken, dann wird er sich hinwenden zu ihnen. Und er ruft auf zum Gehorsam, sowohl aufgrund der bisherigen als auch der künftigen, gütigen Taten Gottes. Ich habe euch schon so viel Gutes getan und ich werde euch noch mehr Gutes tun. Darum hört auf mich und tut, was ich euch sage. Aufruf, eine Ermutigung zur Tätigkeit, genau das, was das Volk in der Zeit brauchte, die entmutigt waren und die untätig wurden. Seid tätig im Werk des Herrn. Lasst nicht nach, Gott wird segnen. Und er schließt in diesem achten Kapitel mit einem wunderbaren Ausblick auf die künftige Herrlichkeit. Oh, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr nicht all diese Trauerzeiten, all diese Fastzeiten haben, sondern es werden Freudenfeste sein. Es wird voll von Jubel sein. Und die Mission wird so weit voranschreiten, dass alle Heidenvölker zu euch kommen und sagen, wir wollen euren Gott kennenlernen. Ja, letzte Teil von Kapitel 18, Verse 18 bis 23, ein Ausblick auf diese künftige Herrlichkeit. Gott sagt, das werde ich tun. Das werde ich ausrichten. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Teil, die Kapitel 9 bis 14. Und hier geht es um den Kampf Gottes und seines Messias. Der Kampf Gottes und seines Messias. Es sind im Wesentlichen zwei große Reden, Kapitel 9 bis 11 und die Kapitel 12 bis 14, zwei große Reden, die Zacharja empfängt und die er weitergibt. Die werden nicht datiert wie die anderen beiden Teile. Und hier gibt es auch keine so ganz klaren Ablauf, keine ganz klare Chronologie, aber es gibt Hauptthemen. Wir finden hier in Kapitel 9 das Thema Kampf und Friede Gottes. Er beschreibt, wie einen großen Kampf gegen auch die bisherigen Feinde. Er spricht so die verschiedenen Nationen an und wir sehen, wie Gott sie zerschlägt, wie Gott sie richtet. Und dann plötzlich in Vers 9, genau was wir vorhin gesungen haben, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und die Kriegsbogen werden ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht vom Meer zum Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also hier sehen wir einen Friedenskönig, der kommt. Und danach gibt es wiederum einen Bericht von einem Kampf der zukünftigen Feinde, wie Gott siegreich sein wird. Und in Vers 16 heißt es, so wird der Herr, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde seines Volkes. Ein Kampf Gottes. Und im Zentrum steht ein Friedefürst, der hineinkommt und Frieden aufrichtet und eine Herrschaft des Friedens aufrichtet von einem Ende zum anderen. Kapitel 10 geht es um die Klage gegen die Hirten. Eine Zurechtweisung gegen die Herrscher Israels. Hirte ist ein Bild auch für die Leiter, für die Herrscher von Israel. Und die Lösung Gottes ist, dass er sich selbst der Herde annimmt, dass er selbst zu einem Hirten wird und sein Volk leiten wird. Kapitel 11 gibt es dann eine Zeichenhandlung. Und zwar soll Zacharja selbst als Hirte arbeiten. Und in den Versen 4 bis 14 geht es darum, Gott hat das Recht, seine Schafe zur Schlachtung zu geben, ohne Erbarmen. Wenn wir daran denken, Gott selbst wird Hirte, dann haben wir sowohl die alttestamentlichen als auch die neutestamentlichen Bilder im Kopf. Oh, ja, Gott ist der gute Hirte, der sich sorgt um die Seinen, der wieder aufrichtet, der sammelt und hilft. Und hier ist es etwas anders. Und zwar geht es darum, so spricht der Herr, mein Gott, weide die Schlachtschafe. Nun, was macht man mit Schlachtschafen? Die sollen geschlachtet werden. Sie sollen dahingegeben werden. Deren Käufer sie schlachten, ohne es zu büßen. Und wenn sie sie verkaufen, sagen, gepriesen sei der Herr, ich bin nun reich. Sie sollen dahingegeben werden und Zacharja, er soll sozusagen als ein Hirte auf eine Schafherde Acht geben, von denen er weiß, er wird sie verkaufen und sie werden geschlachtet werden von anderen. Und er hat zwei Bündnisstäbe, auch eine Zeichenhandlung. Das eine steht für das Bündnis mit den Nationen und das andere das Bündnis unter den Stämmen. Und am Ende seiner Arbeit zerbricht er beide Stäbe. Das, der Bund mit den Völkern als auch der Bund untereinander wird gebrochen. Und das ist eine Ankündigung des Gerichts. Eine interessante Sache, wo man eigentlich denkt, jetzt kommen ermutigende, hoffnungsvolle Visionen. Aber Zacharja, er beginnt hier viel mit dem Kampf sowohl gegen die Nationen als auch das Gericht über das Volk Israel selbst. Und die Verse 15 bis 17 geht es dann um das Gericht durch einen törichten Hirten. Hier nimmt Zacharja nicht die Rolle Gottes ein als Hirte über seine Schlachtschafe, sondern er nimmt jetzt die Rolle eines törichten Hirten ein, der sein Amt sehr, sehr schlecht ausführt. Und wir merken hier, wenn Gott all diese Verheißungen gibt, so macht er dennoch einen gewissen Unterschied. Er wird Israel richten, aber einen Überrest erretten. Und wir sehen hier auch einen Hinweis gerade auf ein geistliches Wirken, auf eine geistliche Rettung. Kapitel 12 gibt es dann um die Hilfe der Schwachen. Also diejenigen, die der Herr rettet und wie er zusammenführt und um die er sich kümmert, sie werden durch Gott als Schöpfer gestärkt und gleich den Helden gemacht. Es wird erinnert an die Helden Davids, ja, wie wir das vielleicht so vor Augen haben. So einige, die sich in den Kämpfen so einen Heldenstatus angesammelt haben. Und hier in Kapitel 12, wunderbar, es werden Schwache und Arme genannt und sie sollen wie Helden werden, geistlich gesprochen, durch das geistgewirkte Gebet, das, was wir gerade gelesen haben, dass Gott diesen Geist des Flehens gibt. Und dadurch wird die Stärke und die Kraft aufgerichtet, nicht durch äußere Bündnisse, sondern durch das geistgewirkte Gebet und dann durch Buße und Glaube. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden wehklagen. Eine Erkenntnis, eine erschütternde Erkenntnis. Durch Vergebung und Reinigung wird Gott die Seinen aufrichten und zu einer neuen Kraft führen. In Kapitel 13 geht es dann um Läuterung, um Reinigung. Die Verse 1 bis 6, da geht es um Reinigung des Volkes. So schön beschrieben, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Und an jenem Tag, und es wird geschehen, an jenem Tag spricht der Herr der Herrscharen, da rotte ich die Namen der Götzen aus dem Land aus, dass sie nicht mehr erwähnt werden, und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land wegschaffen. Da gibt es so eine schöne Beschreibung, wie selbst all die früher Götzendienst betrieben haben, wie sie sich davon abwenden und sagen, nein, das ist all diese Zeichen, die ich noch vom Götzendienst habe, sie erfinden sich irgendwelche anderen Geschichten, dass sie bloß nicht damit in Verbindung gebracht werden, weil Gott es ausrottet, weil er sichtbar macht, was für eine Gräuel das ist. Aber dann in Verse 7 bis 9 geht es auch darum, wie kommt diese Reinigung, diese Läuterung zustande, indem Gott den Hirten schlägt. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Schlag gegen den Hirten, wach auf, Schwert gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr, der Herrscharin, schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Dann im letzten Kapitel, Kapitel 14, geht es um die Wiederkunft und die neue Schöpfung. Die ersten 5 Verse, da geht es um das Gericht Gottes gegen die Feinde und die Befreiung seines Volkes. Und dann in den Versen 6 bis 21 finden wir eine wunderbare Beschreibung des Himmelreiches eben in diesen Bildern und Worten des Alten Testaments, wo wir sehen, es ist keine Dunkelheit mehr da und das Wasser fließt und Gott wird König sein über alle und es wird keine Sünde mehr da sein und keine Hindernisse. Jerusalem steht allein, wird allein erhöht sein und alles andere ist flach. Plötzlich wird man sehen, hier ist nichts mehr, was unseren Blick hindert. Hier ist nichts mehr, was im Weg steht. Alle Hügel sind geebnet, alles ist flach. Nur Jerusalem ist groß. Also man sieht die richtige Priorität. Das, was wir bei Haggai so gesehen haben. Ja, zu verstehen, worum es geht. Plötzlich ist alles klar. Und Gott wird herrlich sein in der Mitte. Völlige Heiligkeit wird sein. Kein Fluch mehr. Passend zu der Predigt heute Morgen. All der Fluch wird vergangen sein und es werden auch keine Opfer mehr nötig sein. Es beginnt der letzte Vers, auch interessant. An jenem Tag wird es keinen Viehhändler mehr geben im Haus des Herrn der Herrscharen. Kein Opfer mehr nötig. Niemand mehr, der Opfertiere verkaufen muss, sondern es wird gedacht an das eine Opfer ein für alle Mal. Drei Dinge wollen wir hier rausziehen über das Wesen Gottes, nur ganz kurz, weil wir uns noch ein bisschen länger beschäftigen wollen mit den Verheißungen auf den Messias. Was lernen wir hier über das Wesen Gottes? Vor allem, Gott ist der Kämpfer gegen alle Feinde seines Volkes. In Kapitel 14, Vers 3, da heißt es, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Zacharja, gerade in den letzten Kapiteln, er wird als ein Kämpfer dargestellt. Gott kämpft für sein Volk und teilweise gegen sein Volk. Aber er kämpft gerade für Reinheit, für Gerechtigkeit. Er führt aus seinen Maßstab der Gerechtigkeit und er erkennt Sünde, kämpft dagegen, aber er kämpft auch für Gnade, für Rettung, für einen Überrest. Und wir lernen in diesem Buch in besonderer Weise, dass Gott ein Ermutiger der Schwachen ist. Und gerade die groß auftun, die werden hier sehr gedemütigt. Und ihnen wird prophezeit, dass der Herr sie vernichten wird. All die großen Nationen, sie werden nicht mehr da sein. Und all die, die auch groß von sich dachten und nicht gehört haben auf das Wort Gottes, sie werden lernen, oh, Gott wird all das ausführen, was er an Gericht prophezeit hat. Aber all jene, die sagen, oh Gott, es ist wahr. Und die Buße tun und die nicht nur einfach eine äußere Zeremonie führen und sagen, oh, wir fasten doch am fünften Monat und wir fasten an diesem und jenem Tag und wie lange sollen wir es denn noch machen? Wir haben es auch langsam mal verdient, dass wir irgendwie belohnt werden, sondern nein, die in geistlicher Demut vor Gott treten, die Schwachen und die Geringen, von denen heißt es, dass Gott sie führen wird in Kapitel 13, Vers 9 heißt es, und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk und er wird mir sagen, der Herr ist mein Gott. Oh, da ist dieser Überrest, der geläutert ist. Und hier richtet Gott auf. Und hier ermutigt Gott und auch die vielleicht so ganz entmutigt waren in dem Land. Und Gott, er ermutigt durch die schönsten und kostbarsten Verheißungen und sagt, nun schaut nicht nur auf euch, sondern schaut auf das, was ich tun werde. Ist mir irgendwas zu wunderbar? Gibt es irgendetwas, was ich nicht tun kann? In Kapitel 8. Heißt es, und es geschah das Wort des Herrn der Herrscharen, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere für Zion mit großem Eifer, mit großem Zorn, eifere ich dafür, so spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und in den Berg des Herrn der Herrscharen heiliger Berg. Vers 6, so spricht der Herr der Herrscharen, wenn das zu wunderbar ist, in den Augen des Restes dieses Volkes in jenem Tagen, sollte es auch in meinen Augen zu wunderbar sein, spricht der Herr der Herrscharen. Man sieht, wie er in väterlicher Fürsorge sich kümmert und aufzeigt. Nun schaut auf mich, seht, was ich tun kann. Ich kann euch zu Helden machen, nicht durch eure Kraft, sondern durch meinen Geist. Eines der gerade auch dieser Zeichen in den Nachtvisionen, wo es darum geht, nicht durch, in Kapitel 4, Vers 6, dies ist das Wort des Herrn an Zerubbabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr seht, nicht eure Kraft, sondern mein Geist wird euch stärken. Mein Geist wird das ausführen und euch kräftigen und stärken für das Werk, zu dem ich euch gesandt habe. Und wir sehen hier, Gott gedenkt. Ja, dieses Bedeutung von Sachaja, Gott erinnert sich, Gott gedenkt. Wir finden hier immer wieder diese Rückbesinnung. Ja, Gott weiß noch genau, was er den früheren Propheten gesagt hat. Er hat das alles aufkommen lassen. Gott erinnert sich an das Gericht, das er versprochen hat. Das vergisst er nicht. Aber er vergisst auch nicht die Gnade. Er erinnert sich auch an die Gnade, die er versprochen hat für jeden, der sich zu ihm wendet. Und so erinnert Sachaja daran, dass Gott ein Gott der Treue ist, ein Gott, der sich erinnert, der ganz gewisslich ausführen wird, sowohl sein Gericht als auch seine Gnade. Und nun, was finden wir an Verheißungen auf den Messias? Ich habe einen interessanten Kommentar gefunden, der hat mal versucht, alle Verweise und Andeutungen im Neuen Testament zu suchen, die irgendwie mit dem Buch Sachaja verknüpft werden. Und er sagt, er hat 54 Verweise und Andeutungen in etwa 67 Stellen im Neuen Testament gefunden. Also man ist sich vielleicht gar nicht so bewusst, aber es gibt sehr, sehr vieles im Neuen Testament, was anklingt, teilweise direkt zitiert oder anklingt an das, was wir hier finden im Propheten Sachaja. Ganz besonders im Buch Offenbarung, wo viele dieser Bilder auch aus diesen Nachtvisionen ein Stück weit wieder aufgegriffen werden, ein bisschen weitergeführt werden. Aber das Buch Sachaja ist das Buch des Alten Testamentes, das am häufigsten zitiert wird in der Leidensgeschichte Jesu. In den Evangelien, wo es um das Leiden Jesu geht, um den Weg zum Kreuz und die Kreuzigung, das am häufigsten zitierte Buch, Sachaja. Nun, und wir haben damit begonnen, mit dem Lied Tochter Zion, und hier finden wir in Sachaja 9, Vers 9 noch einmal: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Zion, Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Finden ein direktes Zitat in Matthäus 21, 5 und Johannes 12, Vers 15, als Jesus nach Jerusalem einzieht und er genau seinen Jüngern sagt, nun holt eine Eselin mit einem Fohlen, und genau das erfüllt sich hier. Und wir sehen, es zeigt, Jesus ist gerecht. Jesus ist ein gerechter König. Er ist der völlig gerecht ist und siegreich. In dem Bild hier in Sachaja geht es darum, er kommt nach einem Kampf als ein siegreicher König, dem Gott geholfen hat, all seine Feinde zu besiegen, und er zieht hinein. Und danach kommen weitere Kämpfe, über die er auch wiederum siegreich ist. Und so sehen wir hier, als Jesus nach Jerusalem einzieht, hat er bereits die Siege der Gerechtigkeit errungen. Er hat ein völlig sündloses Leben gelebt. Und jetzt geht's aufs Ende zu, die letzten Tage in Jerusalem. Und er hat seinen Sieg über die Mächte und Gewalten, über die Dämonen bewiesen, über Krankheiten, über den Fluch dieser Welt. Und er kommt aber demütig. Er kommt als einer auf einem Esel reitend. Nun, was bedeutet das? Es bedeutet vor allem als einer, der völlig auf Gott vertraut. Es war dem Volk Israel verboten, den Königen verboten, auf Pferden zu reiten. Und zwar selbst David und selbst Absalom, die nicht besonders friedlich waren in dem Sinne, ritten nicht auf Pferden, sondern auf Mauleseln oder auf Eseln. Warum? Es war dem Volk Israel verboten, Pferde zu gebrauchen. Und man denkt, warum? Weil das waren sozusagen die großen Waffen, wie so Panzer der damaligen Armeen. Und Israel sollte darauf verzichten, um darin auszudrücken, wir vertrauen auf die Macht Gottes. Wir vertrauen nicht auf die Kraft von Ross und Reiter, sondern auf die Kraft Gottes. Das heißt, ein König, nicht alle haben sich daran gehalten, ja, wir wissen selbst von Salomo, dass er dann irgendwie Pferde aus Ägypten hat kommen lassen und so weiter. Aber hier zeigt er, dieser König, er vertraut Gott vollkommen. Und er ist Gott völlig gehorsam. Und so kommt er siegreich in diese Stadt hinein. Als der, der völlig gerecht und Gott gehorsam und siegreich, aber demütig ist. Wunderbares Bild auf Christus, das er völlig erfüllt hat. Und er selbst konnte sagen, lernt von mir, ich bin demütig. Ja, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und er kommt als ein siegreicher König auch in das Leben eines jeden, die an ihn glauben. Und dann am Kreuz hat er weiter die Feinde besiegt und diesen Kampf fortgeführt. Und wir lernen in 1. Korinther, dass er herrschen muss, bis auch alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Also hier dieses Werk am Kreuz, ist dieses Herzstück, wo er Frieden bereitet hat. Und davor und danach gibt es Kampf, aber er ist dieser eine König, der Frieden bringt. Sacharja 11, Vers 12 und 13. Und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Da sprach der Herr zu mir, wirf ihnen den Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Matthäus 27, Vers 9 und 10 beschreibt, zitiert genau diesen Vers. Und hier geht es um den Verrat Judas. Nun, wie viel hat Juda bekommen als Geld, als Preis für den Verrat an Jesus? Weiß es jemand? Genau, 30 Silberschekel. Und das finden wir hier, 30 Silberlinge, genau wie hier bei Sacharja. Ein Lohn, der ihm gegeben wird, dadurch, dass er die Schlachtschafe geweidet hatte. Und das ist tatsächlich ein guter Lohn. Und die wollen ihn aber loswerden, mehr oder weniger, und bezahlen ihn dann einen guten Lohn. Und hier sieht Matthäus einen Vergleich. Oh, die wollten Jesus loswerden als Hirten und haben dafür 30 Silberlinge bezahlt. Und wie schon gesagt, diese beiden Stäbe sollte Sacharja daraufhin brechen. Den Stab der Freundlichkeit, das ist der Bund mit den Nationen, und den Stab der Verbindung, das ist der Bund unter den Stämmen Israels. Das Interessante ist, was wir dann sehen, nachdem Jesus ausgeliefert wurde und gestorben ist, dann brach der Bund mit den Nationen. 70 nach Christus hat Rom Israel einfach überrollt und niedergebrannt. Und auch der Stab der Verbindung brach. Bürgerkriege in Israel. Es ist wie Jesus war, der Hirte, auch über das natürliche Israel und da, wo sie ihn entlohnt hatten mit diesen 30 Silberlingen, daraufhin brachen diese Stäbe. Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Das wird direkt zitiert in Johannes 19, Vers 37. Wir können vielleicht mal kurz dahin. Johannes 19, Vers 37. Ich lese mal den Abschnitt von Vers 31. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine der Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Also hier dieser direkte Verweis. Nun, wenn wir aber schauen, Sacharja 12, ab Vers 9, und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich, hier spricht Gott, danach alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden, hört einmal, auf mich blicken. Ist das nicht bemerkenswert? Hier spricht Gott. Und er sagt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Unvorstellbar. Wir sollen auf Gott schauen. Sie werden auf Gott schauen, auf mich, sagt Gott, den sie durchbohrt haben. Wie ist das möglich? Wie kann ein Gott durchbohrt werden? Sie werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und die Antwort ist: Gottes Sohn wurde Mensch, um durchbohrt zu werden. Er wurde Mensch. Jesus erfüllt die Verheißungen, die Gott von sich selbst gibt. Ein wunderbarer Hinweis auf die Dreieinigkeit. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann finden wir in Johannes Evangelium, das ist die Erfüllung. Sie durchbohren den Leichnam Jesu. Ja, der Krieg ist gewonnen, hier in dem Kontext von Sacharja 12, aber der König musste sein Leben lassen. Um den Krieg zu gewinnen, musste der König durchbohrt werden. Und hier wird wahrscheinlich ein bisschen angeklungen an diese Wehklage, wie bei dem König Josia, als er gestorben ist. Und es gab eine große Wehklage. Der König ist gestorben. Und hier werden sie wehklagen. Der König ist gestorben, um uns den Sieg zu erringen. Dann finden wir, und das passt ein bisschen dazu, Sacharja 2, Vers 10 bis 13. Wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, spricht der Herr. Wehe, Zion, rette dich, die du wohnst bei den Tochtern Babels, denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Das Interessante an diesem Abschnitt ist, hier spricht Gott wiederum von sich, aber er sagt, so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat. Gott spricht, dass die Herrlichkeit ihn aussendet. Und am Ende, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Ja. Gott spricht, dass er etwas ausführen wird, aber dann wiederum in einer dritten Person. Und wir sehen die Erfüllung dessen, hier geht es weiter in Vers 14, juble und freue dich, Tochter Zion, und siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen im Heiligen Land und wird Jerusalem als neu erwählen. Alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Wieder. Gott, ich werde in der Mitte wohnen. Und wer erfüllt diese Selbstverpflichtung, diese Verheißung Gottes? Jesus. Und er wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist es, der in der Mitte wohnte. In der Mitte des Volkes. Und der auch letztendlich in die Herrlichkeit führt, wo Gott zeltet unter seinem Volk, wo Gott wohnt unter seinem Volk. Und dann Sacharja 13, Vers 7, ein bekannter Vers. Wach auf, Schwert gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen, schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Matthäus 26, Vers 31 und Markus 14, Vers 27 wird dieser Vers hier direkt zitiert. Und zwar nicht in der Erinnerung von den Jüngern, dass sie sich erinnern, das ist damals geschehen. Jesus selbst zitiert diesen Vers. Und stellt euch mal vor, er ist kurz vor Gethsemane. Und er weiß, jetzt bricht die letzte Stunde an, wo ich den Zorn Gottes tragen muss. Und all meine Jünger, sie werden mich verlassen als wäre ich nichts wert. Als hätte ich nicht 3 Jahre lang mein ganzes Leben ihnen ausgegossen. Und er tröstet sich mit diesem Vers aus Sacharja 13. Gott wird den Hirten schlagen, sodass die Schafe sich zerstreuen. Aber dann wird er seine Hand den Kleinen zuwenden. Das war Jesu Trost in einer seiner schwersten Stunden. Er hatte Prophet Sacharja im Kopf, tröstet sich an diesem Vers. Und dann, übrigens auch ein Hinweis, es ist das Schwert Gottes, das Jesus dahin streckte, diesen Hirten. Golgatha, das Kreuz, es war das Schwert Gottes, das den Hirten schlägt, als Stellvertreter für die Schafe. Dann finden wir in Sacharja 3, Vers 8 und auch in Kapitel 6, Vers 12, dass von einem Spross die Rede ist. Höre doch, Joshua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Und dann 6, Vers 12, und sage ihm, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen und er wird den Tempel des Herrn bauen. Spross ist ein Titel des Messias. Wir finden das im Alten Testament schon bei Jesaja und anderen, dass immer wieder gesagt wird, hier wird etwas hervorsprossen. Und tatsächlich war es wohl in der Vorsehung Gottes auch mit eine Bedeutung, dass Jesus dann in Nazareth aufwachsen sollte, geboren in Bethlehem, aber aufgewachsen in Nazareth, dass er Nazoräer genannt wird, was erinnern soll an dieses Wort Spross. Ja, und hier sehen wir auch diese Verbindung, dass Jesus, der hohe Priester, der König sein soll. Ein königlicher hohe Priester, der mit diesem Titel Spross verbunden ist. Und ja, gibt noch ein paar andere Dinge. Jesus ist vom Ölberg in den Himmel aufgefahren und in Zacharja 14 heißt es, dass Gott wiederkommen wird auf den Ölberg, der sich dann spaltet. In Zacharja 8, Vers 16 heißt es über dieses Geisteswirken, dass er in diesem Überrest wirken wird, wo er diese Worte der Ermutigung, eine ganz wunderbare Stelle, Zacharja 8, Vers 16, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Also Gott sagt, dass der Geist Gottes, er wird dazu führen, dass hier wieder eine geistliche Reife entsteht. Und Paulus zitiert genau das in Epheser 4, Vers 26. Und zwar sieht er die Erfüllung in der Gemeinde. In Epheser 4, Vers 26, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und er fährt fort, zürnt und sündigt dabei nicht, die Sonne geht nicht unter über euren Zorn und so weiter. In diesen Ermahnungen an die Gemeinde sagt er hier, denkt daran, erfüllt das, was Gott durch den Propheten Zacharja geweissagt hat. Diese Ermutigung, diese Hoffnung, all das, was er entstehen lassen will, was er aufbauen will, unter denen, die auf sein Wort hören, nun das soll in der Gemeinde erfüllt werden, das soll in der Gemeinde sichtbar werden. Nun hat jemand von euch das Zitat aus Psalm 72 gefunden, was in Zacharja. Ich habe vorher mal gefragt, als eine Zusatzaufgabe, ob jemand gefunden hat, wo Zacharja einen Psalm zitiert. Psalm 72, ein Psalm Salomos. Ich gebe euch mal den Vers 8. Und er möge herrschen von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Ja, nochmal laut. Zacharja 9, Vers 8. Genau, ganz genau. Zacharja 9, Vers 10, haben wir gerade gelesen. Also Salomo, er spricht von dem Reich Gottes. Wir haben das vor kurzem in der Gebetsstunde durchgegangen, wo man merkt, er geht weit über seine eigene Zeit hinaus. Er spricht von einem Königreich, das ewig herrscht und das die ganze Welt mit einbezieht, wo ein König kommt, der von einem Ende bis zum anderen Ende der Erde eine Friedensherrschaft aufrichtet. Und genau das ist, was dann ein Vers nach dem Juble, Tochter Zion, in Zacharja genannt wird. Und zwar erfüllt sich das, wo es hier heißt, reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin, und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Nun, dieser Messias, dieser Friedenskönig, von dem Zacharja prophezeit, das ist der, von dem Salomo im Psalm 72 gesprochen hat, dass seine Herrschaft kein Ende hat. Nun, so viel zu dem Propheten Zacharja. Ich hoffe, es hilft, ein bisschen einen groben Überblick zu bekommen und beim nächsten Lesen dadurch etwas mehr zu verstehen, was für eine Vielfalt und auch eine Reichhaltigkeit hier enthalten ist. Lasst uns miteinander beten.